Hi, bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Ab sofort gibt es alle 14 Tage eine Folge überall, wo es Podcasts gibt. Das sind Pollux-Folgen von vor 3 Jahren und wir wollen euch die Möglichkeit damit geben, mal reinzuhören. Bei Podimo findet ihr ansonsten bereits über 150 Folgen. Jede Woche kommt sogar noch bei Podimo eine neue aktuelle Episode dazu. Infos in den Shownotes und da findet ihr dann auch den Link zum Podimo-Testen-Angebot. Und jetzt geht es los mit der Folge.
Pollux, Liebe im Knast, der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamit. Und eine Warnung vorweg, in diesem Podcast wird die Ausübung von Gewalt explizit geschildert.
Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Fliegengittertür-Eindringling.
Der Fliegengitter. Hätten Sie ihn weiter so genannt, der Fliegengittertür-Eindringling, da hätte keine Angst gehabt. Hätte auch keine SKGs
gehabt.
Wieso
heißt er eigentlich so? Das hast du gar nicht erklärt so richtig.
Weil er jetzt in der Folge, der bricht immer ein in die Häuser. Und da auch wieder, Leute, sperrt eure Häuser zu. Der hat jedes offenes Fenster und so hat er gemacht. Der hat sich so einfach gemacht. Einbrecher machen sich immer so einfach, wie es geht.
Max. Wir reden ja weiter heute über jemanden, der dann auch viel Fanpost bekommen hat. Hast du ja letztes Mal schon angerissen.
Death Row Romeo.
Hat dich im Knast auch mal eine Frau angeschrieben? Warst du auch mal Max Romeo Pollux?
Nee. Pass mal, also ich hatte natürlich Briefverkehr so mit anderen. Aber dass mich jetzt jemand angeschrieben hat, nee. Weil meine Tat dafür nicht.
Die war nicht sexy genug?
Die ist nicht sexy genug. Ich glaube, dass dieses, also Hybristophilie beginnt dann, wenn du für deine Tat auf der Titelseite bist, so im Endeffekt.
Ach ja. So, Magazine dann schmieden das Eisen für dich.
Dann bist du der, dann bist du das Objekt der Begierde. So, mir haben, nee, ich habe immer nur Briefe bekommen, dass ich irgendwelche Rechnungen zahlen soll. Das war also nicht so.
Düdüm. Okay, war eine Zugzeit.
Jo, ich hab dich ja gar nicht zurückgefragt, denn ich fand die Frage in der letzten Woche noch nicht so interessant. Dieses, könntest du dich in den Mörder verlieben? Weil du dann auch gesagt hast, naja, wenn er eine Frau umgebracht hat, aber wenn er jetzt einen Typen umgebracht hat, dann könntest du ihn lieben oder was?
Ich finde das super schwer zu beantworten. Ich würde erstmal sagen, nein. Wenn mir jetzt aber jemand sagt, er wurde im Auto überfallen und hat sich gewehrt und dann ist es so passiert.
Im Auto?
Ja, keine Ahnung, irgendwo. Keine Ahnung, wurde angegriffen und hat sich gewehrt und das war Notwehr, dann glaube ich schon, aber dann ist es ja auch wiederum kein Mord. Ne? Sondern dann ist es ja eher.
Du könntest ja auch einen Notwehr. Soldaten heiraten, der gesagt hat, ich war im Krieg.
Nee, das könnte ich glaube ich nicht.
Okay.
Nee.
Also Polizist, wenn er jetzt im Dienst einen erschießen muss?
Ich finde, es gibt eh so Jobs, wo ich sagen würde, da bin ich raus, weil ich das nicht aushalten würde. Ich finde zum Beispiel auch Bombenentschärfer. Ich weiß nicht, wie Frauen das aushalten können, einen Mann zu haben.
Du hast den einen Film gesehen. Ne? Bestimmt, da gibt es so einen Film. Wer ist denn Bombenentschärfer? Ich kenne keinen einzigen.
Naja, ich meine, ich wohne hier in der Nähe von Brandenburg. Hier werden ständig Bomben entschärft. Und das finde ich halt echt krass. Das könnte ich halt nicht. Und beim Soldaten wäre es genau das Gleiche. Ganz abgesehen davon, was der in seinem Job macht, finde ich das auch einfach krass, nicht wissen zu können, wann kommt der wieder, kommt der lebendig wieder. Also das sind so Sachen,
aber,
das könnte ich nicht allein aus dem Grund.
Aber Gangster findest du gut?
Was, wen?
Keine Ahnung, irgendwie so ein Gangster.
Nee, ich finde es nicht anziehend.
Okay.
Also ich finde auch Bad Boys, also das, was ich darunter verstehe, im Sinne, nicht das, was du darunter verstehst, auch nicht mehr attraktiv. Ich finde das einfach alles so Gehabe und ach nee.
Cool.
Nee.
Na gut.
Ich bin geläutert.
Ich muss mich immer so ärgern, wenn ich so diese Berichte über Richard Ramirez lese, weil die ihn immer so cool rüberkommen lassen, weißt du? Das ist immer, auch jetzt in der Netflix-Serie weißt du, dann immer so Bilder von ihm nur im Schwarz-Weiß und im Schatten und irgendwie ist es so Nightstalker, so mystisch und.
Ja, das verkauft sich halt gut.
Das ist ja, und in der letzten Folge habe ich mir selber gedacht, boah, puh, der arme Junge, der hat's echt böse bekommen vom Schicksal, so, ne? Aber in der Folge stellen wir jetzt mal klar, dass es alles nichts mehr bedeutet. So, er ist mit das Übelste, was je auf die Welt losgelassen wurde. Und ich sage euch gleich, wenn ihr einen schwachen Magen habt, dann ist die Folge nichts für dich. Du bist mir ein bisschen blass um die Nase.
Ja, das liegt an dem blauen Licht, was du hier ausgewählt hast. Seit irgendwie, keine Ahnung, 6 Wochen nehmen wir immer nur in blauem Licht auf. Was hat es damit eigentlich auf sich?
Nee, ich finde,
das ist so ein bisschen so Darkroom-Flavor. Aber das ist so kaltes Licht. Ich finde, das ist so ein bisschen so Obduktionslicht.
Ja, wir sezieren ja hier auch Fälle.
Recht hast du. Du kleines Schlauerchen.
So, nachdem wir Richie in der letzten Woche verlassen haben, nachdem er in L.A. seine Mordserie begonnen hat, und zwar indem er, Erinnerung, eine 79-jährige Frau vergewaltigt und ermordet hat, steigen wir jetzt mit etwas ein, was die Öffentlichkeit erst viele Jahre nach seiner Verurteilung erfahren hat. Und zwar im April 1984, also fast ein Jahr vor dem Mord an der Seniorin, wird im Keller eines Hauses die Leiche eines 9-jährigen Mädchens gefunden. Die hieß Mai Leung, war missbraucht und erstochen worden. Und die Leiche hatten sie aufgehängt an einem Rohr im Keller.
Wieso sagst du sie?
Man vermutet heute, es waren zwei DNA-Spuren. Eine der DNA-Spuren wurde Richard Ramirez zugeordnet, aber erst im Jahr 2009.
Mhm, weil man wahrscheinlich damals davor gar nicht so weit war.
Nee, war man nicht. Und auch mittlerweile ist es ja wirklich nur noch ein Hautschuppe reicht. Früher hast du ja tatsächlich Haare mit Wurzel gebraucht, dann Haare ohne und so weiter.
Und die zweite?
Weiß man bis heute nicht. Kann natürlich auch bei sowas dann, bei offenen Fällen kann man immer jetzt nicht genau sagen, war es Spermaspuren, dann weißt du, er war dabei, war es nur ein Haar, dann könnte es auch was anderes gewesen sein. Er selber sagt nichts zum Mord, hat nie darüber geredet. Wir wissen also nicht wirklich viel darüber, außer dass es zeitlich der allererste Mord ist, den wir ihm zuordnen können. Und ich meine, sein erstes Opfer, von dem wir dachten, war eine 79-jährige Frau. Nein, jetzt haben wir ein 9-jähriges Mädchen. So, was er gemacht hat, er hat sich die Schwächsten der Schwachen ausgesucht. Und das ist das, was mich so ärgert, weil dieser Typ ist kein kultischer, geiler, hier so ein Ledertyp irgendwie, der mit Groupies und einer Netflix-Doku und so. Er ist ein erbärmlicher, kleiner Sittenstrolch. So, ich verabscheue ihn echt. Ich will, dass das alle wissen. Weil es gibt wirklich viele, die ihn cool finden. Ey, du siehst Leute mit Richard Ramirez T-Shirt rumlaufen.
Wirklich?
Ja.
Und was ist da der Grund? Ich check's gar nicht.
Im Grunde ist es eine Mischung aus Fame. So, weißt du? Wir werden hören, dass er wahrscheinlich für eine Zeit lang der bekannteste Mann L.A.s war.
Aha.
So, ne? Für den kurzen Moment. Mit diesem Gruselaspekt, so, ne, das ist jetzt jemand, der eh Dunkles und Düsteres mag und so, ne, der findet halt dann Richard Ramirez cool. Der hat halt ein T-Shirt von dem oder hat halt ein, es
gibt Kaffeetasse.
Super viele Songs auch über den. Im Grunde ist es aber jemand, der Kinder vergewaltigt und getötet hat. Das ist Richard Ramirez. Das ist
Wieso
der Death Row.
Wieso switcht man denn von einem Kind auf eine alte Frau? Hat das so da?
Beide können sich nicht wehren. Von beiden geht für dich sicher keine Gefahr aus. So, du kannst dich also ausprobieren, ohne dass du in Gefahr läufst, dass es schief geht. Sondern du kannst es nicht, das Opfer kann sich nicht wehren. Nur darum geht's.
Ausprobieren.
Dieses, wow. Und natürlich, dass es wahrscheinlich mit Macht zu tun hat. Wir haben gehört, dass er sich in seiner Jugend, in seiner Kindheit sehr oft sehr machtlos gefühlt hat. Ich meine, sein Vater war da gesessen, hat sich einen Hammer in den Schädel geschlagen. Mhm. Und in dieser Situation ist er eben Gott. Ja? Er hat den Mord nie zugegeben und auch die ganzen anderen Vergewaltigungen an Kindern und so kamen nie zur Sprache. Warum nicht? Da hat die Netflix-Doku einen guten Job gemacht. Die haben das eigentlich aufgezeigt, weil die Staatsanwaltschaft hat sich bei der Verhandlung dagegen entschieden. Die haben gesagt, ey, wir kriegen dieses Arschloch für die Morde dran. Wir ersparen den Kindern, weil es haben auch welche überlebt. Also die meisten seiner Vergewaltigungsopfer haben überlebt, die Kinder. Wir ersparen es denen. Mhm. So, und die Staatsanwälte waren dort und haben mit den Kindern gesprochen in den Wohnungen und so und haben danach gesagt, das bringen wir nicht vor Gericht.
Mhm.
Unglaublich.
Aber ist ja gut, oder?
Aber auch unglaublich schrecklich, dass du danach, also ne, dass es so ist, du hörst es und du sagst nein. Scheiß drauf, weißt schon, das machen wir nicht. Und gleichzeitig war das aber auch ein Problem, weil super viele Leute das nicht mal wissen. So, das geht so unter. Der war ja der krasse Mörder, der hat so viele Leute umgebracht. Nein, er ist ein Kindervergewaltiger. So, ja, weil dann hätten wir vielleicht ein bisschen weniger SKGs, die hinter ihm herrennen würden. Hoffe ich immer, aber vielleicht liege ich auch falsch. Ich will neben all den coolen Fotos von ihm, werde ich das nicht zulassen, dass dieses Bild in dem Podcast hier von ihm gezeichnet wird. Keiner soll hier rauskommen und denken, der Night Stalker, cooler Dude und so. Nein, 1984 hat er das erste kleine Mädchen getötet. Jetzt kommen wir aber zu dem Mord, mit dem Ramirez so das erste Mal, sag du mal Ramirez, du sagst es wie
Ramirez.
Oh Gott, wow, hey, Baby. Was machst du heute noch?
Richard Ramirez. Richard Romeo.
Ramirez. Sagst du toll. Also gut, wir kommen zum ersten Mord, mit dem er im Rampenlicht auftaucht und auch in den meisten Dokus als erster Mord aufgezeigt wird, weil er viel sexier ist im Vergleich zu einem 79-Jährigen umbringen. Also es ist beides nicht sexy, ihr wisst, wie ich es meine. Es ist das Frühjahr 1985, Nightstalker, Jahr beginnt, 17.
Gibt
März.
Gibt es nicht einen Film, der so heißt?
Ohne Ende. Aber es gibt einen Film, du meinst mit Jack Gyllenhaal. Jack Gyllenhaal, das heißt Nightstalker, ist aber was anderes. Also, es ist Abend, bam, 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 bam. Als Maria Hernandez nach Hause kommt und in der Garage aus ihrem Wagen steigt, steht plötzlich ein junger, ungepflegter Mann vor ihr. Seine Kleidung ist schwarz und schmutzig und auf seinem Kopf trägt er eine AC/DC-Kappe. Das ist so creepy, Alter. Stell dir mal vor, du steigst aus dem Wagen, plötzlich steht so ein Typ vor dir halt. Ist immer passiert sowas in der?
Nee.
Gott sei Dank.
Ich finde in Berlin auch viele andere Sachen super gruselig manchmal.
Ja, eben.
Letztens hat mich ewig jemand mit meinem Auto verfolgt. Das fand ich auch gruselig.
Aber da muss ich immer dieses Lied. Also,
was?
Es fährt dein junges Mädchen.
Oh Gott.
Und er so feiert und sie so, oh Gott, hinter mir ist ein
Typ. Ich habe U-Turns gemacht, der ist einfach hinterher. Boah, ey, das war überhaupt nicht cool.
Gleich, ja. Boah.
Ja, gruselig.
Gruselig, ja. Und
wahrscheinlich dachte er so, ich wollte doch nur die Nummer geben.
Creep. Was machst du? Also du steigst aus dem Wagen, plötzlich steht ein junger Dude da, starrt dich an.
Ja, das ist arschgruselig. Polizei rufen, aber die hatten kein Handy damals.
Es gab keine Handys. Ich schaue immer auf die Hände sofort.
Ja?
Ja, natürlich.
Weil?
Handschuhe schlecht.
Ach so.
Waffe sehr, sehr schlecht.
Ja, klar.
Das ist, was ich gucke.
Aber auf Handschuhe wäre ich jetzt nicht gekommen.
Natürlich, ich schaue zuerst auf die Hände so. Also, was willst du? Weißt du? Er hat beides. Was machen?
Rennen.
Puh, das ist schwierig. Du rennst nicht schneller als eine Kugel halt. Wenn man kann, hilft eine Menge Lärm. Also Frauen fragen mich oft so, ich gebe ja auch Workshops, kriminalpräventive Workshops für Frauen. Das ist auch ein Teil davon, so, ne? Wie kannst du vielleicht in so einer Situation, was machst du, wenn du halt doch irgendwo bist, wo du nicht sicher bist? Weil auch Mädchen oft sagen so, ja, ich habe ein Messer oder ich habe ein Pfefferspray oder so. Ey, es nützt dir nichts. Das sind so Waffen, das nützt dir nichts. Du wirst nicht, der packt dich an den Haaren, du sprühst ihn mit Pfefferspray. Ja, lässt er dich jetzt los oder was? Nee. Weißt du, der reißt dich runter und dann hast du nichts gehabt. So. Lärm und Licht, das sind die Dinge, die meiner Meinung nach am meisten bringen. So, es gibt so Dinger, Stifte, so am Schlüsselring oder so, wo du rausziehst und danach pfeift das Teil saulaut so und es hört nicht auf.
Am Schlüsselring hat man das?
Gibt es am Schlüsselring oder irgendwo zum Festmachen. Halt irgendwas, wo du, wenn du es aktivierst, ist es so laut und hört nicht auf. Und am besten blinkt es auch noch wie verrückt und so. Weil das macht zumindest eine Vergewaltigung. Also ein Mord ist immer noch blöd, aber eine Vergewaltigung wird schwierig. Weißt du, er braucht Ruhe und ein bisschen Zeit und diese Hektik kann das verhindern. Lärm und Licht ist gut. In dem Fall hätte Maria aber weder das eine noch das andere gerettet, denn Richie hebt ohne Vorwarnung die Waffe und schießt auf sie. Was sie aber macht ist, und das ist eine der krassesten Geschichten im True Crime Lore, das ich so kenne, sie hebt halt die Hand schon, als er die Waffe hebt, reißt sie die Hände hoch, er drückt ab und sie hat in der Hand einen Schlüsselbund. Und die Kugel, eine 22er, wird abgelenkt von dem Schlüsselbund und sie überlebt.
What?
Yep. 100 pro die Hand verletzt wahrscheinlich, sogar übel, aber...
Immerhin lebt sie ja.
Nicht in den Kopf getroffen. Und sie lässt sich aber, weil sie klug
auf den Boden
ist,
fallen.
Lässt sie sich fallen, stellt sich tot, er geht. Aber er geht leider nicht ganz weg, sondern er betritt das Haus.
Aber sag mal, jetzt hatten wir ja schon auch in dieser Psychopathenstaffel so Beweggründe und haben viel gelernt, aber... Ist das nicht, also was ist jetzt so der Reiz, das kann ich gerade irgendwie nicht in mir wiederfinden, dieses Wissen, dass ich einfach nur auf jemanden schieße und dann weggehe?
Also ich kann dir das natürlich, ich kann das jetzt nicht von mir erklären, weil es für mich absolut keinen Reiz hat. Was wir natürlich sagen müssen, mit 13 hat er gesehen, wie einer Frau ins Gesicht geschossen wurde. So, ne? Vielleicht will er einfach das nochmal nachstellen, könnte ich mir vorstellen, weil das ist genau das macht er. Und das macht er später nicht mehr. Also das ist so dieses, ne? Er betritt das Haus jetzt. Und nochmal vielleicht, ne, Maria Hernandez, Alter, der Schutzengel, Chuck Norris, Alter, wirklich mal überleg mal, krass. So, ey, ich hoffe echt, ich habe nichts gefunden, ich hoffe echt, die hat ein gutes Leben danach gehabt, so irgendwie, ne. Wer auf jeden Fall nicht so viel Glück hat, ist ihre Mitbewohnerin Dale Okazaki. Die ist beim Kochen, als sie den Schuss hört. Und sie hört, das ist in der Garage, also an der Garage, so, ne. Und was sie macht ist, sie versteckt sich hinter so einer Kochinsel. Die haben so eine Kochinsel gehabt, wie so eine Theke oder sowas. Und versteckt sich und geht in die Hocke und hört, die Tür geht auf. Und als nächstes hört sie Schritte so. Und sie weiß halt, dass es nicht Maria hat. Du erkennst deine Freundin am Gang oder einen fremden Typen halt. Und bleibt hinter der Kochinsel, hört, wie er so durch die Wohnung geht. Ne? Was machen? Was machen?
Oh, ich finde es gerade richtig schrecklich. Keine Ahnung, was macht sie? Sie irgendwann versucht wahrscheinlich still. Irgendwie die Tür zu erreichen.
Irgendwann wird es still.
Und er steht hinter ihr.
Und sie schaut hoch. Oh. Und sie schaut direkt in den Lauf und er drückt sofort ab. Pum. Schießt ihr voll ins Gesicht auch. Damn, girl. Ich wünsche mir so, sie wäre bei dem Schuss, hätte sie sich ein Messer aus dem Messerblock genommen und sich zur Tür und gleich, wenn er reinkommt, hack, hack, hack. Aber.
Alter Schwede, ey.
Sie hat echt, das ist auch so bitter, ne? Man kann es nie wissen. Das Krasse ist, auch er wusste, dass sie da ist, halt, weil er stand direkt dort. Bei dem Mord und dem versuchten Mord, wie gesagt, fällt es auf. Du hast gefragt, warum. Er wollte definitiv einfach jemanden umbringen. Aber beide.
Wahrscheinlich
so,
pulsiert es dann auch wieder da in ihm, ne?
Ey, wir haben das jetzt schon so oft gehabt, ne, mit dem Psychopathen. Warum, warum, warum? Ja, ja. Zu dem Zeitpunkt hat er noch, jetzt bei den Morden befriedigt er ja noch nicht mal so diesen Sexualtrieb oder so, sondern geht es halt ums Killen.
Mhm.
So. Ich meine, der Mord an Dale Okazaki ist original einer Frau ins Gesicht geschossen in einer Küche. Also genau das, was er acht Jahre vorher, sechs, sieben, acht Jahre vorher gesehen hat. So. Und ich habe mich jetzt auch nicht, wie gesagt, wir wollen Satanismus, wollen wir jetzt nicht allzu viel drauf eingehen, aber man, es ist schon echt, es ist krass so, ne, dass, wie sich bei ihm die Dinge dann auch fügen, sowas, dass das dann so passiert, weil der läuft ja jetzt dann draußen und denkt sich so, das ist genau so gewesen, weißt du, er hat es wirklich nachgestellt, ohne das.
Na gut, aber jetzt eine Frau in der Küche zu finden, das muss man jetzt auch nicht so viel nachstellen.
Oh, das ist aber jetzt hier.
Naja, ich koche jeden Tag.
Oh, da wird aber hier,
ja, das ist ja. Nee, auch einen Mann in der Küche zu erwischen, wäre es ja auch nicht so schwierig.
Mich erwischt er bestimmt nicht.
Ja, definitiv. Ich erwische mich beim Putzen.
Mich erwischt er beim Fußball gucken. Nee, Schmarrn. Aber mich erwischt er im
Fußball. Du guckst Fußball?
Nee, noch nie.
Mich schon gewundert.
Mich erwischt er.
Nee, aber ich sag nur, das ist ja jetzt nicht so eine, keine Ahnung, wenn die erste Szene von einer Frau, die beim Ballett, keine Ahnung, Kuchen gebacken hat, so, weißt du, im Ballettetü, das ist ja viel schwieriger nachzustellen als eine Frau in der Küche.
Hat er nie wieder geschafft danach?
Ja, aber hat das probiert, weißt du nicht.
Wissen wir nicht. Nach dem Mord an Okazaki rennt er zur Vordertür raus, was auch überraschend ist, weil du könntest meinen, er geht denselben Weg, den er gekommen ist. Weil weißt du, was passiert ist? Maria Hernandez, als er ins Haus gegangen ist, aufgestanden, losgerannt. Nach ein paar Metern
rennt
sie nicht weiter. Ne? Sie hat, nochmal, wir haben keine Handys. Ja, heute würdest du sofort mit dem Handy, aber sie muss ja irgendwo, und er geht ins Haus und sie denkt sich, ich kann meine Mitbewohner nicht allein lassen.
Shit.
Rennt zurück, geht zur Vordertür und genau in dem Moment kommt er zur Vordertür raus.
Und dann?
Stehen sich gegenüber und man sagt später, sie hat dann ausgesagt, so dass er gedacht hat, also er sah aus, als hätte er einen Geist gesehen. Und lässt sie in Ruhe.
Ist rennt ja auch ein bisschen davon. Weird.
Ja, du hast der Frau gerade in den Kopf geschossen, also. In deiner Optik. Weil wenn du da, ne, Schlüssel, du hörst Geräusche oder du siehst Blut, die fällt um, dann gehst du vor der Tür raus, die steht da.
Vielleicht war dann der Saturnismus quasi noch ihr,
ja, so, ihr Glück. Okay, hail Satan, du bleibst am Leben so.
Crazy.
Er rennt zum Auto und tatsächlich, also wer lebt oder stirbt, wird bei ihm immer schwer zu sagen bleiben, bei all seinen Taten. Es ist eine Stunde später reißt eine Fahrerin aus dem Wagen, schneidet die auf der Autobahn, schneidet sie beim Autofahren, sie hält einen Wagen an, er reißt sie zur Fahrertür raus, schießt ihr den Kopf. Am selben Abend. Einfach so. Eine komplett fremde Frau. Zwei tote Frauen in einer Nacht. Ab jetzt ist er der Walk-in-Killer.
Mhm, verstehe. Aber eigentlich müsste es doch immer noch der Fliegengittertür-Eindringling sein.
noch nicht. Warte. Ich will langsam mit dem Jungen fährt.
Wo bleibt denn der Fliegengittertür-Eindringling?
Das kommt später. The Screen Door Intruder. Nur 10 Tage später, am 27. März, und jetzt kommt das, was am ehesten, und es ist auch so, ey, wenn du das nicht kennst, halt dich fest, ja, Claudia, das wird jetzt. Wir denken jetzt drüber nach und danach gehen wir hier raus, genauso wie alle Leute, die es zuhören, und dann versuchen wir es auch wieder gehen zu lassen. Jetzt kommt nämlich das, was am ehesten Ramirez M.O. wird, also sein Modus operandi. Er verschafft sich Zutritt zum Haus, hier wieder. Offene Verandatüren, ja, offene Fenster. Nicht machen, Leute.
Aber das war damals auch eine andere Zeit, ne?
L.A., ja, aber die haben ja dann gesagt, so, es ist ein Mord, später wird passieren, wo die Leute auch gesagt haben, wir sind aus dem mittleren Westen, wir sperren, ich will nicht leben in einer Welt, in der ich meine Tür zusperre. Okay, er hat beide umgebracht.
Wow.
Und die haben es davor zu ihrer Tochter so gesagt, wir sperren nichts ab. Sperrt eure Türen
ab. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Sperrt eure scheiß Türen ab. Nee, du, ey. Was meine ich
Oma
schon,
hat damals auf dem Dorf auch ihre Türen
nicht
nie abgeschlossen.
Nicht nur Omas. Ich war mal ein krimineller Jugendlicher und hab alles mögliche. 13 habe ich Autos probiert. Weißt du, fast du findest immer wieder ein offenes Auto, hast du damals gefunden. Hab ich mir gedacht, okay. Wenn du das ja angewöhnst, dass du überall trippst und trickst und denkst, dann findest du so viele offene Türen. Mach das nicht, Leute. Macht es den Leuten schwerer. Er verschafft sich Zutritt zu einem Haus, sieht den auf der Couch schlafenden Mann und schießt ihm direkt in den Kopf. Charles Azara ist sofort tot. Er war 64. Warum er auf der Couch geschlafen hat, weiß ich jetzt nicht. Als nächstes geht er ins Schlafzimmer und findet dort dessen Ehefrau Maxine Zazara. Die schlägt er und die wehrt sich auch und so und fesselt sie. Die Frau ist erst 44, also eigentlich gut für Charles, was auch immer, ist fit und befreit sich. Er hat die mit Gürteln gefesselt und während er das Haus, der ist dann, hat die Leute mal gefesselt, hat dann das Haus durchsucht.
Weil er gucken wollte, ob da noch
alles
andere
geklaut
sind.
Richie Robone, Richie der Langfinger, Richie der Räuber.
Aber man klaut doch, würde doch erst klauen, nachdem man alle umgebracht hat, oder?
Er hat die Gefahr der körperlichen Auseinandersetzung, nämlich den Mann, erschossen.
Okay, und die Frau einfach nur gefesselt, weil er sie danach noch vergewaltigen wollte.
So sieht's aus. Warum, was auch immer. Ich kann, ne, also es wird so endet es immer, aber er wird sie auf jeden Fall. Du musst doch überlegen, dass er ist auch jemand, der mit Absicht Furcht verbreitet. Und was gibt's schlimmer als, stell dir das vor, du hast einen Schuss gehört und
ja,
danach kommt der Typ in dein Schlafzimmer und fesselt dich. Und du machst Geräusche und rufst vielleicht deinen Mann so, hey, Charles, Charles.
Klar, und dann geht er nochmal raus und dann
geht er raus, du hörst, wie das
steigert sich die Angst noch, gleich kommt er zurück, vielleicht kommt er zurück.
Und Maxine ist aber ein Fighter, Alter. Maxine ist ein Fighter. Sie schafft es, während er das Haus nach Wertsachen durchsucht, so sich von den Fesseln zu lösen. Und sie weiß, im Schrank ist eine Schrotflinte. Und bam, sie schafft es. Wir sind in den USA, Mann. Wir sind in L.A.
Wow.
Sie schafft es zum Schrank und in dem Moment, als Ramirez zurück ins Schlafzimmer kommt, hat sie das Gewehr rausgeholt.
Bitte,
Mann.
Lass sie auch
ich
schießen.
Liebe diese Frau so. Sie hebt den Lauf, Mann. Er kommt auf sie zu. Die Mündung zeigt genau auf seine Brust. Alter, mach, drück ab. Sie drückt ab. Klick. Klick, klick, klick.
Oh nein, eine Ladehemmung.
Die Waffe ist nicht geladen.
Scheiße, und dann?
Ihr Mann hatte die Munition rausgenommen, weil die Enkel übers Wochenende bei ihnen gewesen sind.
Das heißt, die ist dann auch gestorben.
Richard hebt seine Waffe und schießt ihr dreimal in die Brust. So, pack, pack, pack. Kannst du dir vorstellen, was in seinem Kopf los ist?
Er nee, ist auf das seinem, kann ich mir nicht
pass
vorstellen.
Pass auf, er ist auf seinem satanischen Film immer noch. Er ist der Engel des Todes. Er ist das Böse. Er ist der unsterbliche, unbesiegbare Mörder. Er kann nicht mal erschossen werden, Alter. Weißt du, ich meine, du kommst rein, du, oh, oh, der, und klick, klick. Als nächstes beginnt der Maxines Körper zu verstümmeln, schlitzt ihren Bauch auf, schneidet eine Brust ab, nimmt die auch mit, entfernt ihre Augen,
was?
Nimmt die in ein Schmuckkästchen, nimmt die Augen mit.
Ist das so trophäenmäßig oder was?
Keine Ahnung, was man mit Augen macht. Zurück bleiben ein paar Fußabdrücke und eben die Kugeln, mit denen er diese Sarahs erschossen hat. Das sind jetzt so die ersten greifbaren wieder Beweise, wo man auch zusammenfügen kann mit dem Mord an Dale Okazaki. Wenigstens all das nach ihrem Tod. Ja, was Maxine getan hat, ist, sie hat sich einen schnellen Tod erkämpft, Mann, und dafür Salut hier auch nochmal, Rest in Peace. Cool wäre gewesen, wenn ihr Mann, Alter, die Kugeln wieder ins Gewehr gepackt hätte. Echt, Charles, ey.
Ja, aber ist ja auch irgendwie sehr umsichtig dann mit den Enkeln.
Okay, ja, aber dann tu sie bitte wieder rein, die Enkel waren noch weg, wieder.
Ja, hat er vielleicht verballert.
Wahrscheinlich
Gedanke. Muss er deshalb aus dem auf dem Sofa schlafen.
Ja, ja, ihr letzter Gedanke. Ja, weil er seine Scheiße nie zu Ende bringt, weißt du? Ihr so, ah, Charles, ey. Ja, ja, also Salut für Maxine, Mann. 2 Wochen später, an meinem Geburtstag übrigens, 14. Mai.
Oh, wie interessant. Das bringt uns ja total weiter in der Geschichte.
Nein, aber wenn du das so liest, denkst du dir, so
und wie alt warst du
so ein toller Tag, ne? Und dann war es gar nicht so toll für andere Leute.
Was du nicht sagst. Hast du gedacht, an deinem Geburtstag passieren immer nur schöne Sachen?
Ich habe vor kurzem, mein Patenkind ist 1 geworden und die Eltern haben so, ja, halt ein Banner aufgehängt, alles Gute zum Ersten und lauter so Sachen, wo ich mir dachte, aber der hat keine Ahnung, Mann, der weiß weder was gebildet. Das machst du doch dann eigentlich ja für dich selber,
ja, klar,
oder?
Und? Ist doch süß.
Ja, also und ich war da ungefähr 2 oder so, und vielleicht hat meine Mama das ja auch gemacht an dem Tag.
Ja, musst du sie mal fragen.
Sau süß. Ja, ich weiß auf jeden Fall, was die Doys an dem Tag gemacht haben. Die Doys waren zu Hause, Richard Ramirez bricht ein, schießt dem Mann in den Kopf. der, auch wieder ein krasser Typ, bleibt bei Bewusstsein. Mit Kopfschuss setzt er sich zur Wehr. Richard schlägt ihn jedoch zu Boden und schlägt ihn bewusstlos. Also haut ihn mit der Knarre auch noch auf den Kopf, bis er sich nicht mehr bewegt. Und danach fesselt er Lillian Doyle mit Daumenschellen. Hast du das mal gesehen?
Nein.
Daumenschellen sind wie Handschellen. Mhm. Nur, dass die Ringe nicht so groß sind, dass sie um deine Handgelenke passen, sondern so, dass sie um deine Daumen passen.
Und das geht trotzdem dann nicht ab, weil der Daumen...
Ja, da kannst du gar nichts machen. Du kannst nichts machen. Das ist dann hier, so fest wie du kannst und hier zusammen. Mhm. Du kannst, deine Hände sind, kannst du zwar theoretisch bewegen, aber wenn du es hinten machst, nichts. Und es ist...
Wieso macht man das nicht im Gefängnis?
Ey, das ist absolut unmenschlich. Weißt du, wie es wehtut? Das tut dir voll weh. Du musst dir, bei Handschellen musst du nicht ganz so eng geben, weil der, weißt du, aber der Daumen, du gehst super eng.
Ah, okay, sorry.
Die haben dann innen auch so noch so ein bisschen wie so ein Riffel oder so. Also Daumenschellen ist, allein Daumenschellen drauf zu machen, ist schon Folter halt. Passt zu ihm. Hat er auch 100% von Cousin Mike. Weil Daumenschellen sind natürlich, wenn du jetzt als Soldat unterwegs bist, schon wieder, ist ja jedes Gramm, ist natürlich, hast du besser drei Daumenschellen als einmal Handschellen. Mhm. So, ne? Fesselt sie damit und Lillian ist ohnehin gehbehindert, kann also eigentlich nicht laufen. Mhm. Er vergewaltigt sie, foltert sie. Währenddessen kommt Bill Doyle aber wieder zu sich und überleg mal, was für ein harter Motherfucker. Kopfschuss, verprügelt worden und trotzdem schleppt er sich in die Küche zum Telefon, zieht sich den Boden entlang. Stell dir das mal vor, du hast einen Kopfschuss, du hörst, wie der Typ deine Frau vergewaltigt im Nebenraum. Krass. Und du schaffst es, eine Blutspur hinter dir herzuziehen, weißt du, wie eine verdammte Schnecke, schaffst du es zum Telefon und du rufst die Bullen. Und die kommen. Weil die hören wahrscheinlich nur Adresse und die kommen. Die kommen mit Blaulicht und Ramirez lässt von Lilly ab, als er die Sirenen hält und flieht. Bill hat seiner Frau das Leben gerettet, Mann.
Wahnsinnstyp.
Hammertyp.
Hat er auch überlebt?
Sie überlebt, er stirbt. Im Krankenhaus. So übel, ey. So übel, so übel. An der Stelle nochmal, Ramirez ist 1,85 groß, hatten wir schon, wiegt aber bei seiner Verhaftung weniger als 70 Kilo. Der hat keine Kraft, das ist kein starker Mann. Das ist ein Junkie, der ist nicht in Form und ohne Schusswaffe würde der keinen Kampf gewinnen. So. Nochmal, das ist mir auch wichtig, weil der immer mehr zu diesem Dämon wird, so, weißt du, vor dem alle Angst haben.
Und der wird so glorifiziert.
Genau. Ne? Als nächstes, und es passt auch wieder so, es fällt mir gerade erst auf, weil, okay, er hat Widerstand gespürt. Es ist schiefgegangen. Weißt du, er macht ja immer dieses, den Starken weg und dann versuchen die Frau zu handeln, so, ne? Mhm. Und wieder Widerstand gespürt und jetzt flüchtet er sich in seine alte Verhaltensweise. Er bricht bei zwei 81- und 83-jährigen Schwestern ein. Attackiert beide mit einem Hammer.
Alter Schwede.
Fesselt und vergewaltigt. Unter anderem reißt er ein Lampenkabel raus, gibt Stromschläge und so, auch wieder original Cousin Mike, so, ne, Lampenkabel. Er nimmt übrigens immer Sachen, die er dort findet in den Wohnungen, bringt eigentlich nie was mit. Das ist auch, da trennen wir so diese organisierten Serienkiller und chaotischen Serienkiller, weil der Organisierte überlegt zu Hause schon das und das und das und das mache ich. Überlegen teilweise wochenlang, haben vielleicht sogar schon ein Opfer, wo sie sagen, die ist es. Ne? Und dann dauert es 3 Monate, bis die Tat stattfindet.
Und warum? Ist das einfach eine Persönlichkeitssache?
Bei denen, die überleben, ist es so, merkst du schon krasse Unterschiede auch in der Persönlichkeit. So, ich selber schiebe das so ein bisschen auch auf Drogen. Also so die super chaotischen. Ich garantiere dir, dass der super viel nicht mehr weiß von dem, was er gemacht hat. Ne? Bis 2 Tage wach, Alter. Bis 3 Tage wach, bis 4 Tage wach, bis besoffen auf Crack, auf Ding, auf Heroin. Ne? Und
dafür aber auch überraschend, dass er so lange nicht gefasst wurde.
Ja, es hätten heute hätten die den in 5 Minuten verhaftet.
Ah, okay.
Kommen wir auch gleich nochmal drauf. Das ist auch wieder, das mit dem Strom ist, finde ich so krass. Weißt du, so eine Idee, dass du sowas machst mit Strom. 100% Cousin Mike. Und jetzt macht er das erste Mal was, was ihm so ein bisschen was von seinem Fan bei den Gothics und so gibt. In dieser Szene auch und auch, was natürlich medienwirksam war. Er nimmt einen Lippenstift und malt groß ein Pentagramm an die Wand.
Ist ja auch echt so ein bisschen klischeehaft.
Und Mabel malt auch eins auf dem Oberschenkel. Die beiden Frauen bleiben in der Wohnung zurück, werden 2 Tage später gefunden. Überall Blut. Mabel stirbt im Krankenhaus, ihre Schwester Florence überlebt.
Wahnsinn. Nach 2 Tagen vor allem da liegen.
Hammerschläge. Gott, Mann, Florence ist unsterblich so. Ich habe auch gehört, letztes Jahr hat sie bei den X Games ist sie ins Finale gekommen, in der Halfpipe. Die ist gut. Florence, mal, Hut ab. Eine Sache, die auch so gruselig ist und die mir wirklich, die mir nachgegangen ist, und irgendwie machen wir das ja auch, um uns ein bisschen zu gruseln und so, es ist, wisst ihr, was er gemacht hat, Leute? Er bleibt oft minutenlang vor dem Bett stehen und beobachtet die Opfer, während sie schlafen.
Während sie schlafen?
Ja.
Also noch vor der Tat?
Ja. Er bricht leise ein, stellt sich vors Bett, beobachtet dich. Und sobald jemand sich bewegt oder so irgendwie so Anstalt macht aufzuwachen, dann attackiert er.
Und warum? Hast du da eine Theorie?
Macht wieder, Macht. So, ich entscheide, wann du stirbst. So, ne? Du bist schon tot, aber jetzt, jeder Atemzug, den du machst, ist ein Geschenk von mir.
Ich zähle die runter.
Ich zähle die runter. Bei der Recherche hat mir das, ist mir so nachgegangen, dass ich mir nachts so beim Aufwachen dann irgendwie manchmal vorgestellt habe, dass da schon jemand steht. Und wenn der jetzt merkt, dass ich aufwach, angreift, und dann liegst du so halb so, okay, und dann bewege ich mich aber voll schnell, um aufs Klo zu gehen. Ha! Was glaubst du, was meine Frau gedacht hat, weißt du, wenn du dann so blitzschnell aufs Klo gehst, so? Ja, stell dir das heute Nacht ruhig mal vor.
Nee, möchte ich nicht. Zumal ich heute Nacht auch erst um eins nach Hause komme. Ich rufe dich an.
Ja.
Aber sind wir denn jetzt
gerade... Aber nicht, wenn irgendwas gefährlich ist.
Wegen Fliegengittertür eindringen? Sind wir da jetzt schon?
Jetzt beginnt. Jetzt würde der Fliegengittertür eindringen. Und dann irgendeiner so irgendwann... Nightstalker. Und alle anderen so... klatschen sich so auf die Stirn. Gary wird gefeuert. Fliegengittertür eindringen. Du bist gefeuert. Oh, so ein Mist. Zu dem Zeitpunkt ist jetzt auch wirklich... L.A. in Aufruhr, alle drehen durch, jeder kauft Waffen, man verbarrikadiert sich. Es ist auch genau die Situation, in der ich mir Cops wünsche. So jetzt, ne? Ich bin ja immer so ein bisschen, ja, aber genau dafür ist die Polizei da. Und ich wünsche mir jetzt die härtesten der harten Cops. Und da gibt es auch Leute. Wer weiß, vielleicht mal, wenn wir das irgendwie mal, weil wir reden selten über die Polizisten, die die Leute jagen, weil oft ist es ja Verkehrskontrolle hier, das da, irgendein Zufall, Nachbar hat das. Es gibt aber Leute wie zum Beispiel Frank Salerno, der ist der zuständige Mordermittler in dem Fall und der ist so das, was du dir vorstellst, harter Bulle, so, hat super viel Erfahrung, hat Serienkiller gejagt, die uns in dieser Staffel auch nochmal begegnen werden, also jemand, der uns noch begegnen wird. Ganze Ausstrahlung ist heftig so, ne? Das ist kein Typ, mit dem zu spaßen ist, oder? Diese Leute, 16 bis 18 Stunden am Tag arbeiten, danach eine halbe Flasche Whisky, 3 Stunden schlafen, wieder in die Arbeit und so, wieder auf die Straße. Sehr interessante Menschen, weil die ja eigentlich vom Lebensstil und von der Art Gangstern so sehr ähneln.
Mhm.
Also es ist derselbe Schlag von Leuten. Und wenn man lang genug sucht, ist es dieselbe Motivation, bis vielleicht auf Geld so, ne? Bis bei Gangstern noch ausgeprägt, aber so dieses... Krasseste der Krassen sein, extreme Dinge erleben, Macht ausüben, Macht haben, eine Waffe tragen, Elite sein. Weißt du, all diese Dinge hast du auf beiden Seiten.
Und auch kein wirkliches Leben führen können, ne?
Kein Privatleben haben. Ah, sehr gut, dass du das mal sagst. Weil dieses ganze So-Leben führt dazu, dass du dich deinem Privatleben nicht stellen musst.
Na, und auch kannst.
Ja, und wenn, selbst wenn du verheiratet bist, kannst du deine Frau, also jetzt kannst du mich mal nicht nerven, weißt du, ich suche einen Typen, der 2 Augen mitgenommen hat. Ja, wir suchen jemanden, der Augen hat. Mehr als er haben sollte. Wir werden in der Staffel auch nochmal von Frank Salerno hören, wie gesagt, so ein Hardcore-Typ. Sein Kollege Gil Carrillo beschreibt auch, wie sie jetzt in ihr Privatleben trotzdem reinkommt. So. Weil jedes Mal, wenn du aufwachst, denkst du, der ist im Haus. So.
Das ist echt super gruselig.
Du, ich habe das schon gemerkt, als ich jetzt wirklich, ich habe mir für diese 2 Folgen viel Mühe gegeben, weil ich wollte Sachen finden, die man nicht überall jetzt schon gesehen hat. Und du nimmst da mit Dinge. Ne, gerade Zeugenaussagen, wenn du das dann liest oder sowas. Und ich habe das jetzt ein paar Wochen gemacht. Die waren ja Monate drin, 24 Stunden am Tag so.
Und die wohnen auch noch bei ihm um die Ecke.
Wohnen noch, er ist noch draußen. Du weißt, er ist draußen so. Ne? Du hast noch kein Gesicht dazu. Wir haben jetzt das Gesicht und das und das. Da Ramirez auch nie eine Maske getragen hat, apropos Gesicht, haben sie mittlerweile ein erstklassiges Phantombild. Und das werde ich dir jetzt mal zeigen, ob du ihn wiedererkannt hättest. Könnt ihr googeln, Ramirez Composite Sketch zum Beispiel?
Nee, hätte ich nie erkannt.
Ich finde, das ist ein verdammt guter Composite Sketch.
Finde ich, ich hätte den niemals
erkannt. Ich finde, das ist verdammt gut.
Okay.
Weil, weißt du, weil das zeigt...
Aber der hat ein viel schmaleres Gesicht und viel aber hier geht es hier an den Wangen so breit und der hat eigentlich ein viel schmaleres Gesicht. Der sieht mehr, also Dracula sieht ihm viel ähnlicher.
Ich finde, das ist, ja, ich finde, es ist ein das sehr, sehr gutes Bild. Das ist ein sehr, sehr gutes Bild. Also wenn du diese Augen siehst.
Nicht, das finde ich gar nicht, weil der hat ja eigentlich viel, viel.
Okay, das ist super Radio, vor allem weil ihr jetzt die
sinnlichere Augen, viel, viel schmalere Augen, viel, viel.
Claudia ist super schlecht im Bild. Das haben wir aber auch jeder, oh. mit jedem, mit dem ich darüber geredet habe. Ja, und ich mache das manchmal beim Livestream, dass ich darüber rede.
Immer, immer gute Worte. Immer ständig. Ey. Jeder, was sagt jeder?
Pass auf, ja. alle sagen, wenn ich bei einem Livestream mein The Iceman Diaries beim Buch zeige mit den Bildern drin, die ich dir damals gezeigt habe, dann sage ich immer, hier, guck, bei dem Bild hat die Claudi gesagt, der sieht aus wie ein Versicherungsvertreter. Und alle, ja, der sieht aus wie ein Killer.
Ja, weil die einfach nicht ehrlich sind. Weil die natürlich wissen, was du hören willst.
Ja, warum?
Und ja, natürlich, also ich wüsste auch,
dass es
viel einfacher, wenn ich dir sagen würde, ja, der sieht aus wie ein Mörder, weil ich genau weiß, dann würde ich mich beliebt machen bei dir, weil du das hören willst. Aber ich bin immer ehrlich.
Ich wollte sagen, dass du sagst, ich finde den hier, ich wusste, dass dir der gefällt.
Ja, na, das sieht auch aus wie ein Calvin Klein Werbung, dieses Fahndungsfoto.
Männergeschmack, es tut mir einfach leid.
Ey, sorry, du hast gesagt, alle sagen, dass der da heiß drauf aussieht.
Das stimmt.
Ja, siehst du, also liegt es ja nicht nur an mir. Ich möchte, dass du das Foto auch postest, wenn wir, also in die Story packst, wenn wir das... Und dann kannst du mal bitte abstimmen lassen. Sexy oder gruselig? Ich wette, alle klicken auf sexy.
Jo und ich sagen gruselig.
Jo sagt, der ist sexy, oder? Jetzt hält er sich raus. Siehst du, diplomatisch. Siehst du? Ja. Das ist Diplomaten-Jo ist das hier.
Da haben wir auch wieder, dass er keine Maske trägt, ist natürlich auch wieder der unorganisierte, chaotische Killer. Das ist auch schon wieder. Ne? Ich meine,
ja, mich wundert eher, dass auf diesem Foto das Erste, was man merken müsste, ist doch, dass der nur 6 Zähne hat. Das müsste doch eigentlich das
haben alle gesagt.
Markanteste
haben
sein.
Alle haben gesagt,
Mundgeruch. Aber das sieht man auf dem Fahndungsfoto nicht.
Stimmt, gute Frage, warum sie das nicht gezeigt haben. Aber gut.
Das ist ja das einfachste Erkennungszeichen, dass jemand nur 6 Zähne im Mund hat. Einfacher als Augen.
Ich weiß gar nicht, jetzt wo du so sagst. Also alle haben gesagt schlechte Zähne, aber keiner hat jetzt gesagt, er hatte nur 6 Zähne. Na,
auf dem einen Foto, da sieht das aber so aus.
Hatten aber kein Foto, sondern hatten eine Knarre im Gesicht, während sie ihn gesehen haben, weißt
du? Was du nicht sagst.
Pass auf.
Sind wir ein bisschen kiebig.
Wieso trägt er keine Maske überhaupt?
Weißt ja, weil er so verdaddelt und immer bekifft und druff ist.
Genau. Außerdem, Satan macht ihn unsichtbar. Ach, später auch natürlich. Gesagt, Satan hat ihn unsichtbar gemacht, so er konnte gar nicht gesehen werden.
Ja, ich verstehe.
Es kommt also wirklich auch viel durch Drogen. Ich fand eine Anekdote, die habe ich so zufällig gesehen, die nehme ich jetzt mit rein, weil ich sie so krass finde. Und zwar versucht Ramirez in ein Haus einzusteigen, auch wieder. Fenster ist offen und das Fenster klemmt aber so auf der Hälfte. Mhm. Und er kriegt es nicht auf. Und der Lärm, den er verursacht, weckt eben Lorraine Rodriguez. Die hört es so, weckt ihren Mann, ey, der hat auch langweilig mich nicht, ne, kann mir schon vorstellen, so wenn dich deine Frau nachts schüttelt und dass du irgendwas machst. Und sie so, nee, da versucht jemand ins Haus zu kommen. Und er ist aber Cop.
Ach, geil.
Und er wacht, er dann, okay, komm, bam. Nimmt seine Knarre, nimmt seine Taschenlampe, geht raus aus dem Schlafzimmer und so, ne, und muss man auch mal sagen, Ramirez' Job ist auch nicht ungefährlich, weil in den USA haben viele Leute Waffen, ne? Also da irgendwo reinzugehen, da kannst du schnell mal eine Kugel fangen. Ich wünschte, man hätte ihn früher mal erschossen, Alter. Und er kommt zu dem Fenster und sieht so, oh, okay, hat jemand versucht einzubrechen, ist aber scheint nicht im Haus zu sein. Rufen natürlich
Polizei,
ruft die Kollegen. Kollegen kommen vorbei und man entdeckt 2 perfekte Schuhabdrücke, so kompletten Fuß, in einem nassen Blumenbeet vor dem Fenster. Und einer der Streifenpolizisten, da kommen ja dann immer gleich ein bisschen mehr, wenn bei den Polizisten zu Hause was passiert, guckt die so an und erkennt die. Der hat die schon mal gesehen in einem Briefing so. Sie gehören dem Nightstalker.
Oh Gott.
Stell dir das mal vor. Weil dein Mann kennt die ganzen gruseligen Details. Ey, der Typ hat Augen mitgenommen. So, weißt du schon sowas. Und jetzt hörst du das danach so. Der war an deinem Fenster.
Krass. Und du hast nur überlebt, weil das Fenster geklemmt hat. Also Wahnsinn.
Und dann, und auch als Mann dann so, danke Schatz, dass du so gute Ohren hast. Ja.
Crazy.
Also dieses Ding auch so, boah, zu krass. Pass auf, die Schuhabdrücke, die sind schon länger so eine der einzigen Spuren, die man zum Täter hat. Immer die Kugeln.
Aber hat er immer die gleichen Schuhe?
Yes. Jemand, der keine Maske trägt, weißt du, ich meine, und seine Zähne nicht
hat
putzt.
Hat sich was anderes.
Er hat auch, ich meine, er ist eh unsichtbar. Weißt du, ich meine,
ach ja.
Er ist unsichtbar. Satans Kraft vergessen. Halt, weißt du, ich meine.
Und auch nicht tötbar.
Er ist nicht tötbar. Pass auf, ich kannte sie nicht. Mal gucken, ob du die kennst. Es sind Avia-Sneaker.
Habe ich schon mal gesehen, ja.
Ja, kennst du?
Mhm. Die sind aber so 0815-Sneaker.
0815-Sneaker, ja. Ist auch eine geile... Ich meine, du bist ein Hype-Beast, ey. Deswegen kennst du die, du kennst einfach alles. Du bist viel schicker als ich.
Jetzt, aber so schick sind die jetzt nicht.
Ja, aber dass du das weißt, das ist schon krass.
Ich weiß Sachen. Du Doofi,
Du hast aber auch immer, heute jetzt nicht.
Heute habe ich hohe Schuhe an.
Ja. Weil wir Fotos gemacht haben. Okay. Also, pass auf.
Damit ich nicht so ein Zwerg neben dir bin.
Okay. Die Schuhe, und das ist jetzt geil. Okay, pass auf. Ich bin excited.
Ich hoffe, ich krieg's raus.
Also, pass auf. Die haben rausgefunden, dass der Schuh die Größe 45 hat. Das Modell heißt Aerobic. Das war damals auch nicht leicht. Die mussten das händisch rausfinden, weißt du? Und jetzt fliegt ein Detective zu Jerry Stubblefield, dem Direktor von Avia Shoes. Und dort lässt er sich Sohlenmuster geben und die Verkaufsdaten. Und das, im Nachhinein ist das keine wirklich gute Werbung für Avia. So, ich meine, der Schuh, den Serienvergewaltiger bevorzugen, so damit treten sie jeder Frau den Schädel ein. Nicht gut.
Aber in anderen, wenn ich das immer sehe, also diese ganzen Folgen, dann haben die ständig auch leider Jordans an. Das nervt mich auch immer.
Ja, haben
diese
die oft.
Diese Dusselköppe.
Weil das ist halt schon, also Avia. Naja, gut. Insgesamt gab es 1356 Paare des Avia Aerobic aus Taiwan in die USA. Das ist gut. Ist aber immer noch ziemlich viel. Also nichts gegen heute, aber es ist immer noch ziemlich viel. Was macht man als nächstes? Wie kriegst du diese Menge nochmal kleiner?
Indem ich gucke erstmal, in welcher Stadt der wohnt und die Verkäufer in der Stadt auschecke.
Wie noch? Was könnte noch besonders sein? Was Opfer sehen konnten?
Die Farbe.
Bam! Die Farbe. Und zwar schwarz, weil ein guter Satanist trägt schwarze Turnschuhe anscheinend. Jetzt pass auf. Nur 6 Paar schwarze Avia Aerobic in Größe 45 waren in die USA gekommen. 5 davon gingen nach Arizona. Rate, wo das 6. Paar ist.
Alaska.
L.A. Die Spur führt dann aber leider nicht mehr weiter.
Oh, warum nicht?
Konnten nicht rausfinden,
wer
es gekauft hat. Aber ist das nicht geil? Ist das nicht krass, so dieses irgendwie so boom, 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 boom. Und du weißt, du hast jetzt eine Liste, auf der steht so ein Paar schwarze Avias und du weißt, dieser Schuh ist es. Ich finde es so krass. Das ist so Polizeiarbeit. Die war früher irgendwie so krass. Ich meine,
aber
durch die Schuhe konnten sie aber wenigstens noch einen weiteren Mord im Großraum L.A. dann nachweisen. So hatten. Das, also es hilft. Solche Sachen helfen, auch wenn es dann erstmal nicht weiterführt. So, aber da sieht man auch wieder, was für einen Aufwand die machen. Ey, die war, ich glaube, 300 Kopf große Mordkommission hatten die am Ende. So, also
ich finde es trotzdem irgendwie bewundernswert. Also gut, du sagst heute, wer der in 5 Minuten überführt, aber wie so ein Druffi irgendwie so lange untertauchen kann.
Digga, L.A., warst du mal in L.A.?
Nee.
L.A. muss riesig sein. Es muss riesig sein. Ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen. So, ich meine, wie viel, wir können mal gucken, aber ey, es ist wahrscheinlich 5-mal so viele Einwohner wie Berlin, wenn es reicht.
Ja, es ist nur bewundernswert, dass der da nicht irgendwo mal einpennt oder...
Aber wer findet ihn? Schau mal, schon in Berlin so. Ich bin heute an 3 pennenden Leuten vorbeigegangen, so. Weißt du, ich meine, so unter irgendeiner Decke. Was sie hatten, waren Fingerabdrücke, weil er auch später dann gerade bei diesen Dingen keine Handschuhe mehr anhatte. Also sie hatten Fingerabdrücke in den Wohnungen, auf den Opfern. Sie hatten Fingerabdrücke und sie haben ihn davor auch schon verhaftet. Ramirez ist nicht zum ersten Mal verhaftet worden. So, es gab also Fingerabdrücke, nur leider gab es keine Datenbank. Erinnerst du dich noch an, wir hatten das bei...
Diese Technik, die dann irgendwann erst entdeckt wurde.
Genau, Avis. Avis, genau, das Fingerabdruck-Identifizierungssystem. Bei uns hieß es FFIS und es kam Anfang der 90er Jahre und in den USA, Punkt 1990, also 5 Jahre nach dieser Tat, hätten sie ihn innerhalb von 5 Minuten identifizieren können. Und damals war es aber unmöglich, weil du hast diese Hunderttausende und du kannst es nicht. Das ist reiner Zufall, wenn du es treffen würdest. Das hat keinen Sinn. Was die Polizeiarbeit erschwerte, war, dass er sehr beweglich war. Durch dieses Chaos auch wieder. Der war nicht in einem Ort, sondern war immer in einem anderen. Und damals haben die verschiedenen Counties und so noch nicht miteinander gearbeitet.
Okay.
L.A. muss riesig sein. Ramirez macht genauso weiter, metzgert sich durch verschiedene Schlafzimmer. Ich muss für mich auch so ein bisschen entscheiden, welche Morde ich nehme, welche nicht. Es gibt noch einen anderen Fall auch, wo er jemanden im Kopf schießt und der bekämpft ihn noch. Der schafft es, ihn zu bekämpfen, trotz einem Kopfschuss, ihn zu vertreiben und so. Wir werden jetzt nicht jeden weiteren Mord besprechen. Ich meine, wir sind blutrüstig genug. Wir wissen jetzt, wer er ist und was er ist. Nur noch so viel. Bei seiner letzten Tat vergewaltigte eine Mutter vor ihrem 8-jährigen Sohn, bevor er den mit einer Flasche Babyöl missbraucht. Vor der Mutter.
Alter.
Das ist Richard Ramirez. Das ist der Night Stalker. Deswegen weigere ich mich eigentlich, dass es der Night Stalker. Das ist der Fliegengüttertür-Eindringling.
Alter Schwede.
Gott sei Dank, endlich kommen die Cops auf seine Spur. Ein Obdachloser, der mit Ramirez, da haben wir es, wo hängt er rum? Irgendwo am Busbahnhof, obdachlos, der sich mit Ramirez angefreundet hat, weiß, wo eine der Waffen ist, mittlerweile in Tijuana. Die Cops fliegen runter, finden eine Waffe, wissen jetzt, okay, wir haben zumindest einen, der ihn kennt. Ne? Mhm. Mittlerweile weiß man, Richie. Jetzt wird's immer enger. Es passiert eine Szene, er versucht, ein Mädchen zu vergewaltigen, es klappt nicht, die ruft die Cops und er flieht im Wagen. Man weiß nicht, was für ein Wagen er fährt und er wird zufällig von dem Motorradcop angehalten. 10 Minuten später. Und der Cop sagt original, Sie sind aber nicht der Täter, oder? Und Richard Ramirez sagt,
Dein Ernst?
Ich doch nicht. Wow. Gut, stellen Sie sich mal ins Auto, Hand auf die Motorhaube und so. Ich gehe das mal überprüfen, irgendwie geht wieder zum Wagen. Richard Ramirez zeichnet mit dem Finger ein Pentagramm auf die Motorhaube und rennt los. Ab in die Nacht.
Und wieso hat er den nicht noch umgebracht?
Den Polizist?
Ja. Willst du mir jetzt sagen, da ist jetzt
vielleicht
deine Grenze?
Vielleicht hat er keine Waffe dabei gehabt, keine Ahnung, vielleicht wissen wir nicht. Weißt du, warum er den nicht umgebracht hat? Weil er ein verfickter Schisser ist.
Mhm.
Deswegen. Weil er ist, ich will jetzt nicht sagen, ist eine Pussy, weil er keinen Polizisten getötet hat, aber er ist ein Feigling. Schwache Opfer, schlafende Opfer. Hier wäre diese Konfrontation gewesen so. Er rennt. Aber auch natürlich da wieder so. Natürlich, danke Satan halt, denkt er sich im Kopf so. Weißt du, ich meine, ha, tschüss, pschung. Oh mein Haar wäre es gewesen mit ihm so. Und sowas passiert eigentlich viel zu oft in seinem Fall auch. In dem Auto finden sie zum Beispiel eine Karte vom Zahnarzt.
Hm.
In dem Auto. Und bei dem Zahnarzt positionieren sie halt eben verdeckte Ermittler, die den ganzen Tag in dieser Zahnarztpraxis hängen. Irgendwie nach einer Woche sagt dann das LAPD, ey, geht nicht, kostet zu viel, seid ihr blöd oder was?
Und am 8. Tag kommt er.
Am 8. Tag kommt er. Und der Zahnarzt ruft an, ey, der war hier, der ist hier, wo seid ihr? Bis dann die Cops kommen, ist er wieder weg. Der entscheidende Tipp schließlich kommt von dem anderen kleinen Kriminellen, der ihn kennt, der Richie kennt, die finden das raus. Und jetzt in der Netflix-Doku siehst du den Polizisten, der diesen Typen interviewt hat. Und der sagt so, ja, der war frech zu mir und ich habe ihn geschlagen. War nicht mein bester Schlag, aber ich habe ihm schon eine verpasst. So. Und danach hat er dann das Geständnis gemacht. Und in der Netflix-Doku kommt der Polizist so ein bisschen rüber, so wie der coolste Held von, aber wenn man genau drüber nachdenkt.
Voll. Amtsmissbrauch.
Du kannst nicht Leute punchen, aber um Richard Ramirez zu bekommen, wollen wir mal drüber hinwegsehen. So. Jetzt wird das Foto veröffentlicht, das du so sexy findest. Das war jetzt.
Ich und alle anderen.
Weiß nicht. Nee, keine Ahnung. Auf mich hat es nicht gewirkt.
Weil du das auch nicht objektiv betrachtest. Mhm. Du siehst, du sagst, okay, das ist der Mörder und siehst den. Aber du musst den mal mit einem reinen Blick sehen. In einem reinen Blick fändest du das auch attraktiv.
Klingst hybristophil.
Oh, fuck you.
Das Foto wird veröffentlicht und die Hölle bricht los. So, jeder weiß jetzt, wie er ist. Er selber bekommt nichts mit. Warum auch? Wenn du auf Crack bist und auf Heroin und so, dann läuft bei dir halt, da hast du andere Sorgen. Und der läuft irgendwie rein in den Laden und sieht halt auf jeder Zeitung, die dort aussieht. Damals waren Zeitungen auch noch was anderes als heute. Es gab ja keine,
klar,
die ganzen modernen Medien, die es jetzt heute gibt. Und er sieht halt auf jedem Bild sein Gesicht so.
Jeder Zeitung.
Wupp, geht raus. Will in den Bus steigen. Im Bus steigt im Bus. Jeder hat eine Zeitung so. Weißt du, so, das ist auch so. Die Zeugen beschreiben das so cool, so jeder hat irgendwie eine Zeitung und dann der Erste schaut hoch, sieht ihn, steigt aus dem Bus aus und Richard Ramirez ist halt schon so, okay, ich muss nächste Station auch raus und ab dann jagen sie ihn nur noch. Und wo er ist in einem Latino-Stadtteil von L.A. und rennt und versucht Autos zu fliehen. Die Leute tuscheln, zeigen auf ihn, Menschentrauben verfolgen ihn, jemand rennt ihm mit einer Latte hinterher und was sie gerufen haben war, El Matador, der Mörder, da ist er so. Ne? El Diablo, der Teufel, dort ist er. Er rennt los, einige Leute folgen ihm, er versucht zeitgleich natürlich die ersten Anrufe bei der Polizei, ding. Der rennt sogar über den Freeway, den Freeway in L.A., wie viele Spuren sind das? Ich glaube 6 auf jeder Seite oder so. Also da rennst du eine Weile, bis du da drüber bist.
Und das ist auch gefährlich, ne?
Saugefährlich, er versucht den Leuten zu entkommen, aber du musst halt sagen, seine beste Kondition hat er sicher nicht, Kippen und Heroin.
Aber Satan ist ja auf seiner Seite, macht ihn unsichtbar.
Er rennt wie ein gehetztes Tier durch die Hinterhöfe. Und ich liebe diese Szene. in meinem Kopf. Ich finde es so geil, dass er in ein Latino-Viertel geht. Er ist selber Latino. Und die Leute ihn dort so jagen und ihn nicht gehen lassen. Nicht sagen, oh, ich rufe geh mal lieber die Polizei. Sondern, ah, da ist er, El Diablo, hinterher, so weißt. Und dann versucht er nochmal ein Auto zu stehlen und so. Und der Eigentümer von dem Auto verprügelt ihn schon so. Pa, pa, pa. Jetzt kommen immer mehr Leute und am Schluss haben sie ihn am Boden so. Richard Ramirez ist am Boden. Ein Streifenpolizist ist in der Nähe, kann ihm so gesehen das Leben retten. Die Leute hätten ihn gelyncht, wenn der nicht gekommen wäre. Einer der Männer sagt dann sogar so live in die Kamera und so, ey, ich denke, es war ein Fehler von ihm, hierher zu kommen und so. Also das Barrio, die Neighborhood, hat den Nightstalker zu Fall gebracht. Ich kann dir nicht sagen, wie gut ich das finde. Es gibt dann so Aufnahmen, wie er mit einem Verband um den Kopf so im Polizeiauto sitzt, komplett jämmerlich, so, ja, ich bin der, der ihn sucht und so, können wir jetzt hier wegfahren, so auf die Art. Und was man ab dann leider sieht, ist eine Entwicklung, weil bei jeder Aufnahme wird er arroganter. So am Anfang im Auto klein und erbärmlich, dann führen sie ihn weg, hat er immer noch die Hände, also irgendwas vors Gesicht und versucht sich so in, ne, nicht in die Kamera. Bei jedem Auftritt wird er arroganter. Und letzten, nach 4 Jahren Verhandlung irgendwie, man so sitzt er so drin mit Sonnenbrille und guckt so, und das Bild, was ich dir gezeigt habe, wo er so aggressiv guckt, das kam nach der Zeit. Das kam mit der Zeit, so. Er wurde immer frecher.
Und das lag daran, dass er auch so gefeiert wurde.
Ist. Klar.
Und so viele Groupies hatte.
So viele Groupies hat und auch gemerkt hat, dass man ihn nicht umbringt. So, ne? Dass er nicht einfach verscharrt wird irgendwo, sondern...
Auch wie krank, ne, dass er da eigentlich nach diesem Mann das erste Mal überhaupt gemocht wird.
Jetzt beginnt seine Zeit. Der war ein unorganisierter Serienkiller. Jetzt beginnt eine Zeit, weil er ein Medienmonster ist. Jetzt sehen wir nämlich den teuersten Prozess in der Geschichte LAs bis zum O.J. Simpson-Prozess. Und was jetzt auch kommt, sind die SKGs. Dutzende, hunderte von Frauen täglich... Die Beamten, auch die Anstaltsleitung und so, sagen, ey, wir haben sowas noch nie erlebt. Jeden Tag eine Wagenladung von Briefen von Frauen mit Fotos, wo sie sich halbnackt zeigen, wo sie ihre Liebe gestehen, wo sie ihn heiraten wollen. Und jetzt sind wir beim Thema dieser Staffel. Der Liebe.
Das ist echt
du
so
guckst
krank, so,
wir haben mit den Bogen denn jetzt gekriegt. Wir haben über Iberistophilie gesprochen und kennen uns eigentlich schon gut aus. Wir wissen schon ein bisschen was drüber. Der Nightstalker-Fall ist jetzt aus mehreren Gründen dafür prädestiniert. Er
du
ist sexy.
Zeigst auf mich.
Ja, weil du sagst, er ist sexy.
Ich?
Wenn du ihn schon
alle
sexy
sagen
findest,
ihn. Also, alle finden
genau,
ihn sexy.
Das ist schon gut. Wenn er jetzt zum Beispiel nicht sexy wäre, wäre es schon eine andere Hausnummer.
Ja.
Aber er wirkt auf diesen Bildern sexy.
Mhm.
Seine Taten sind abscheulich. Jetzt hat er sich aber die Zähne machen lassen. Gut aussehend. Jetzt wird er von den Medien so hart gehypt. Und jetzt kommt was.
Aber warum gehypt?
Naja, man sagt nicht, oh, der coole Killer, sondern das bestialische Monster, hier noch seine grausigen Taten. Das ist Hype. Unser Reptiliengehirn kann nicht unterscheiden, warum der berühmt ist. Wir sehen nur berühmt. Hast du schon mal gehört, dieses, es gibt keine schlechte Publicity? So von dem Prinzip her. Das passiert. Und Leute, die dafür anfällig sind, macht es keinen Unterschied, ob das Justin Bieber ist oder der. Weißt
verstehe,
du, Hauptsache
du
siehst
Hauptsache
ihn
berühmt.
Jeden Tag. Hauptsache berühmt. Und dann dieses Verhalten auch noch. Eine der ersten Anhörungen, wo er hat er sich ein Pentagramm in die Hand gemalt. Und alle schauen und er so. Puh. Ah, die Fans flippen aus. Er zeigt so die offene Handfläche, weißt du schon?
Ja.
Der war ein Star. Und ein Star zu sein hat eben alle Arten von Groupies am Start. Und jetzt, der österreichische Psychiater Reinhard Haller hat es, deswegen danke, ich glaube bei Ihnen, Herr Haller, hat 3 Formen von hybristophilen Frauen beschrieben. Die ersten sind die sogenannten Retterinnen. Die haben trotz aller Gegenbeweise, glauben sie an die edle Seele dieses Mannes.
So. Und sie können ihn retten.
Sie können ihn retten. Oder die erlösende Kraft der Liebe.
Ah ja.
Weißt du? Nicht nur unbedingt ich. Natürlich bin ich das Ventil, ich bin vielleicht das Vehikel, aber eigentlich ist es die Liebe so. Die zweiten sind die Seelenforscherinnen. Das sind die, die vom Bösen fasziniert sind und sich erhoffen, dadurch eine bessere Sicht auf die Abgründe, vielleicht sogar ihrer eigenen Seele zu bekommen. So, ne, kenne ich beide Typen. Ich habe beide Typen im Bekanntenkreis. Ne? Die dritten, das ist, glaube ich, ein bisschen schwerer, das ist dieses archaische Motiv. Das gehört dazu, dass Morden, Töten und Schlachten ist mit was Männlichem assoziiert und die Frau identifiziert es mit Stärke, Schutz, Sicherheit. So auf der Basis, wenn ich den brutalsten Affen auf dem Felsen date, puh, wer will mir was machen? Ich habe das Monster, ne, an meiner Seite.
Aber das ist ja dann auch zu dir ein Monster. Hast du ja gar nicht zu Ende gedacht.
Das musst du das. Genau, das ist, ja, ja, genau. Das ist so.
Auf halbem Weg einfach mal.
Spiel mit Feuer. Aha. Aber 1+1 ist so das. Das, was ich meinen Klienten immer sage. So, ja, ey, also der hat mich beleidigt, Mann, ich klatsche ihn jetzt. Ja, was passiert dann? Ja, wie dann? Ich sage, ja, hört er dann einfach auf so? Ja, weiß. Ne. Hat er einen großen Bruder? Ja. Ja, was macht der? Ja, wahrscheinlich kommt der dann. Ah, ah ja, ja. Ein ganz einfaches 1+1+1, weißt schon, aber es ist immer 1+1 und dann Schluss. Was zusammenhängt bei diesen drei, also nochmal, Retterinnen, Seelenforscherinnen und die, die, ne, dieses archaische, so, ich bin den stärksten Affen, in fast allen Fällen werden die Taten des Kriminellen so entweder geleugnet, also der war es nicht, Seelenforscher, also die ersten zum Beispiel, ne, oder eben bagatellisiert, naja, ist wie es ist, so, er konnte nicht anders.
Schwere Kindheit,
jetzt finden wir Gründe. Wie gesagt, hunderte von Frauen, die ihm Briefe schreiben, Fotos mit reinlegen von sich. Der Ablauf ist immer gleich. Ramirez verlangt Bilder. Wir wissen es ja, weil wir seine Ausgehenspost, die Beamten lesen ja auch. Ja, warum? Weil er wichsen will.
Ach so.
Was will ich mit deinem Brief, Mann? Ich will Brüste sehen. Mhm. Verschiedene Posen, Outfits, alles mögliche. Von zieh mal das an, nur in Socken, nur in Ding, alles mögliche. Die Frauen schicken es ihm. Da gibt es eine, die hat ihm zum Beispiel 600 Briefe geschickt. Und kommt 24 Stunden mit einem Bus, mit einem Greyhound-Bus angefahren. Die letzte Meile muss sie noch zu Fuß laufen, obwohl sie verheiratet ist. Ihr eigener Mann so ist fassungslos. Kann, was willst du sagen? Ich würde mich sofort, du, Schatz, ich lass mich scheiden. Ich sag's dir, wenn du mir mit sowas kommst. Bei Ramirez angekommen, bemerkt sie, dass sie die dritte Besucherin an dem Tag ist. Was sie sagt jetzt ist so geil. Sie so, ja, aber die anderen, das waren nur billige Flittchen. So, auch ganz typisch.
Ach so, sie ist ja verheiratet, sie ist dann kein Flittchen.
Du, die machen genau das, was ich mache, aber die sind billig. So.
Ja, Wahnsinn. Und vor allem ist sie noch verheiratet, ey. Das geht ja echt gar nicht.
Du, Ramirez sieht es auch natürlich anders, denn innerhalb kürzester Zeit fängt er an, sexuell anzüglich über ihre Kinder zu sprechen. Yeah, fuck your daughter until she cries. Und dann holt er sogar noch sein Teil raus, also holt noch seinen Schwanz raus. Und sie ist wütend und verlässt enttäuscht die Besucherkabine. Und ich muss leider sagen, ey, was zum Teufel hast du erwartet?
Was zum Teufel, ja.
Ah. Sie sagt später, in seinen Briefen war er der beste Zuhörer, den es gibt.
Aber hat er überhaupt geantwortet?
Wir haben das doch schon mal gehört. So. Also ich bezweifle.
Außer gib mir ein Foto.
Unter uns, ich bezweifle, dass er sich wirklich Mühe gegeben hat.
So, ja, das, ich auch.
Es kann sein.
Dann hat er gar keine Empathie anscheinend.
Es gibt schon welche, die... Es gibt schon welche, aber Zeit. Es gibt schon, ja, okay. Also da auch wieder, ne? Er ist ein Raubtier halt. So, wenn er, ich kann mir das schon vorstellen, aber ich glaube auch bei ihr hat nicht viel dazu gehört. Ich habe so einen krassen Clip auf YouTube noch gefunden, wenn ihr mal, wenn ihr das sehen wollt. Und zwar ist es eine Talkshow, die heißt Sally Jesse Raphael. Und da sitzt die 16-jährige Eva. Schwarz gekleidet, typisches Goth-Kind, voll aufgeschminkt. Und sitzt da und sagt, im Rahmen eines Schulprojekts hat sie eben angefangen, ihm zu schreiben. Und er hat zurückgeschrieben. Gott. Alle in der Schule haben über ihn geredet und der war eine Legende bei den Goth Kids. So kommt sie. Und sie hat ihm einfach einen Brief geschickt und es klappt auch übrigens heute noch. Wenn ihr den Namen meines Gefangenen wisst, kommt der an. Der schreibt natürlich zurück, weil er ein verdammtes Stück Dreck ist, ne? Einen 16-jährigen Brief kriegt und hat sich bestimmt gar nicht mehr eingekriegt. Die haben sich dann gegenseitig Gedichte geschrieben. Also er hat sich tatsächlich Mühe gemacht, ne? Insgesamt haben sie sich da zu dem Zeitpunkt mehr als 30 Briefe schon geschickt und jetzt sitzt diese 16-Jährige in dieser Talkshow und sagt, naja, also seine Taten sind jetzt auch nicht so schlimm, weil die Welt ist ja eh überbevölkert.
Was?
16. Und ja, eine Seniorin töten, sie wäre jetzt eh bald gestorben. Ich weiß gar nicht, was alle haben.
Alter,
und dann
Schwede.
Kichert sie so und giggelt so und das dumme Publikum sitzt drin und lacht auch. Weil du hast dann so, ne, du hast dann so eine, die so, ja, die wäre ja eh mal gestorben. Und dann siehst du halt im Publikum lachen auch manche so, aber das ist dieses komische Lachen, wenn du was nicht verarbeiten,
was
eigentlich
so
nicht verarbeitest.
Hals stecken bleibt, hast du wahrscheinlich.
Und sie erzählt, dass sie ihr einen Brief geschrieben hat, weil sie natürlich immer gefragt hat, so, was war denn das Schlimmste, was du gemacht hast? Was war denn das Schlimmste, was du gemacht hast? Sie ist so diese, die das anturnt so. Und
oh Gott.
Er erzählt, dass er einer Frau das Auge ausgestochen hat und Sex mit der Augenhöhle hatte. Und das ist das einzige Mal, dass wir eine Referenz zu unserer Freundin Maxine hatten. Ne? Also das, jetzt wissen wir auch noch, warum er das Auge entfernt hat. Das Publikum lacht in diesem Clip und kriegt sich nicht mehr ein.
Was?
Ja, weil
Diese Dynamik dazu
diese führt Dynamik. Oder was? Okay. Sie sitzt so da, dann hat er erzählt, yeah, that was the worst thing that ever happened. Und alle so, weil sie auch das nicht glauben können. Weißt du, denkst dann in dem Moment so.
Es ist so absurd.
Es ist so absurd, dass das gar nicht passiert ist. Er will sich krasser machen. Man muss auch dazu sagen, wir haben die letzten Jahre, die Berichterstattung war früher nicht unbedingt so. Ne? Du hast manche Dinge nicht gesagt. So, deswegen sage ich es hier in dem Podcast, dass mir keiner kommen kann, ja, der hat 13 Leute umgebracht. Darum geht es mir gar nicht. Ne? Das ist schlimm genug, aber ne? Kinder vergewaltigt, Augen ausgestochen und so weiter.
Kinder getötet.
Kinder getötet. Und jetzt pass auf, jetzt ist in der Talkshow noch eine andere Frau. Und zwar Christine. Und die ist ebenfalls mit Richard Ramirez in Kontakt, sogar schon viel länger. Die beiden sollten sogar heiraten. Und sie kommt aber aus einer komplett anderen Ecke, weil sie ist der Helfertyp. Und sie besucht Richard Ramirez seit den ersten Prozesstagen und hatte auch Kontakt mit den Anwälten. Die sagen natürlich, was sagen die? Sehr gut, können sie sich vielleicht verloben? Ne? Okay, das hilft Richard, verstehe. Das hilft Richard. Die war so die, mit der sie sagen wollten, guck mal, ey, ja, guck mal, die ist doch nett. Und sie glaubt fest, sie ist mit ihm verlobt so und glaubt fest daran, dass er unschuldig ist. Und jetzt sitzt neben ihr eine 16-Jährige, die sagt, ey, der schreibt mir Briefe. Und sie so, ja, aber das höre ich jetzt das erste Mal und so. Und die Dynamik zwischen dem satanischen Teenie, der so horny wird, weil ein Typ schreibt, wie er seine Opfer foltert, und einer, die sagt, das ist mein Schatz, das ist nie passiert. Göttlich. Kann ich dir nur empfehlen, rate, wie es endet.
Bitchfight.
Christine haut dir eine. Haut der 16-Jährigen voll eine.
Boah, ist das fies.
Die haut dir voll eine. Beste TV-Unterhaltung. Ich meine, es gibt auch Aufnahmen von den anderen Groupies beim Prozess. Und da ist das, was du ganz am Anfang hatten wir das mal besprochen, dieses, da sieht man das. Da siehst du regelrecht, wie die dümmlich kichern und es soll, dass ich das immer so blöd sage, aber bei Männern würde ich sagen, einen Ständer kriegen. Also bei Mädchen sage ich es auch. Also die kichern dann so dümmlich und kriegen ein nasses Höschen in dem Moment, wo der Reporter sagt so, aber er hat 13 Morde begangen. Und du siehst bei ihnen so einen Moment. Ich glaube nicht mal, dass das bewusst ist, aber es ist es. Es ist nicht wie bei uns, weißt du, es ist nicht wie bei uns. Ihr Gehirn funktioniert anders. Und das interessiert mich brennend. Ich meine, irgendwann haben die das ja auch erst mitbekommen. Das muss super weird sein. Stell dir vor, du bist ne, irgendwann bist da rauszufinden, wer du selbst bist, was dich antört, was dir gefällt und dann irgendwann so, ja, oh, der hat 3 Leute erschossen. Und du so,
du guckst gerade sehr...
Weird, oder?
Ja, ja, ich kann das... mir fällt es so schwer, das nachzuempfinden. Wirklich. Auch, dass, wenn mir ein Typ schreibt, hat einer Frau das Auge rausgenommen und dann deren Kopf sozusagen in die Augenhöhle, sorry, gefickt. Also, dass man das... Also, auch egal wie alt, auch mit 16, so benebelt kann man da nicht sein. Also, was ist los? Also, ich finde das echt krass. Ja. Ich kann es gerade noch gar nicht glauben.
Paraphilie? Wir verstehen auch nicht, warum sich Leute in der U-Bahn aneinander reiben. Deswegen hatte ich das am Anfang, wir hatten ja das noch so ein bisschen breiter gefragt, deswegen habe ich gesagt, warte. Wenn man das runterbrennt, es ist krasser als, jo, ich habe Interesse an, es ist krasser. Man muss dazu bereit sein, Dinge zu übersehen oder sogar anziehen zu finden, die eigentlich ein, in Anführungszeichen, normaler Mensch abstoßend findet.
Das stimmt, obwohl ich glaube, wenn man diesen Helferkomplex hat oder so wie die andere sich das einfach wegredet, da ist gar nicht schuld und so, dann ist das auch, finde ich, nochmal was anderes.
Dann glaubst du es nicht.
Dann glaubst du es nicht, aber wenn man das sexy findet, finde ich das. Also
nichtsdestotrotz bist du in beiden Fällen wahnhaft, finde ich. Weil das eine ist ja auch wahnhaft zu sagen, okay, ich glaube nicht, dass es so war, halt, obwohl die Beweise da sind und die Verurteilung, ne, und
ja, obwohl ich sagen muss, wir hatten ja am Anfang über dieses Interview geredet, auch mal, was ich hatte. Und da hatte halt der Typ ihr erzählt, dass seine Ex-Freundin, die hätte er mit seinem besten Freund erwischt im Bett und dann ist er reingekommen, total explodiert, hat sie sozusagen irgendwie einmal geschüttelt, hat sie losgelassen, sie ist gestolpert auf den Tisch rauf und hat sich dabei irgendwas im Kopf und ist
Claudi.
So. Ja, aber ich glaube, sowas ist ja leichter, sich schön zu reden und zu sagen, naja, das könnte ja vielleicht wirklich so passiert sein, als bei diesem Typen hier, der 13 Frauen und Kinder, also
ich finde,
für mich sind da noch Unterschiede.
Gut, aber dann erzähle ich dir halt 13 Mal dieselbe Geschichte. Ja, die Cops haben mir von den, das war ein so ein Fall und die Cops haben jetzt die anderen drangehängt, weil sie die sonst nicht aufklären hätten können. Schon erklärt.
Ja,
erklärt. Weißt du, es ist so, wenn du bereit bist zu glauben, dass du reingekommen bist und sie war mit deinem besten Freund im Bett und dann hast du sie geschüttelt und dann war sie tot. Wenn du bereit bist, das zu glauben, ist genau Das ist Schwachsinn. Das ist diese Erklärung. Ich hätte, wenn ich mir eine aussuchen müsste, die ich einer Frau erzähle, wenn ich sie belügen will, warum ich einen Mord begangen, ist genau das. Und ich kenne mindestens 5 Leute, die genau diese Story im Knast erzählt haben und lebenslänglich sitzen, weil sie ihre Frauen umgebracht haben. Kein einzigen davon war das so. Weißt du, das ist halt die Version, wie du am ehesten glaubst, Verständnis für den Mord zu kriegen. Und das zu glauben und dich in diesen Mann dann zu verlieben, ey, es ist nicht so schwer, das rauszufinden. Und dann weißt du, was sie als nächstes nämlich macht? Sie ignoriert die Zeitungsberichte. Und ab dem Moment ist es halt nicht mehr...
Weißt du, startet dann wahrscheinlich sogar wir gegen die Welt, ne?
Ja, weil hier der Zeitungsbericht... Schau mal, aber ich habe dir jetzt die Wahrheit erzählt, was du in den Zeitungen liest, ist gelogen.
Naja.
Wenn ihr hybristophil seid, wenn ihr während dieser Story irgendwann mal gemerkt habt, oh Gott, ich finde den Typen sexy, ey, bitte schreibt mir, ich verhandle das wirklich privat, mich interessiert es, weil ich möchte den ersten Moment, mir geht's, ich würde gerne wissen, wann der erste Moment war, wann ihr gemerkt habt, so, das würde mich interessieren. Um die Liebe perfekt zu machen, damit wir die Folge auch langsam zu Ende kriegen, fehlt noch eins, nämlich der Ring am Finger. Richard Ramirez bekam Dutzende Heiratsanträge, aber nur bei einer Frau, da bat er um ihre Hand. Doreen Lehoy. Die war Redakteurin für ein Teenie-Magazin.
Oh Gott.
Und es klingt irgendwie so, als würde sie das machen, ja, um Fame zu bekommen, hatte ich am Anfang gedacht. Aber desto mehr ich mich damit beschäftige, Leute, überlegt mal, wie viele Wege es gibt, Fame zu bekommen. Kannst 5 Tischtennisbälle in den Mund nehmen oder was weiß ich. Es gibt, das ist ein schwieriger Weg. Sich ein Monster wie Ramirez zu hängen, Alter, macht niemand nur für Fame. So, da muss mehr dahinter stecken. Ab 1985 haben die sich Briefe geschrieben, 75 pro Jahr ungefähr so, und sie besucht ihn fast täglich, was ich auch so krass finde, weil das wäre in Straubing nie gegangen halt, täglicher Besuch. Und 1988 macht er ihr einen Antrag. Die heiraten dann erst 8 Jahre später in St. Quentin. Sagt ihr das noch was? Und darüber haben wir schon oft geredet, über diesen Ort St. Quentin, wo ich mal gesagt habe, so, das wäre eins der Gefängnisse, wo ich, schau, das ist so viel, da kommt so viel...
Aber 8 Jahre, ich überlege gerade, 8 Jahre auch durchzuhalten, dass der da im Gefängnis sitzt.
Mhm.
Das ist ja auch echt schon hart. Also du hast ja kein Weihnachten zusammen, kein Urlaub zusammen.
Wir wissen natürlich auch nicht, wie sie jetzt gelebt haben. Also wir wissen, dass er jetzt in der Zeit 100 anderen Weibern geschrieben hat. Sie behauptete damals, dass er unschuldig ist. Auch bei der Heirat und so. Ne? Sie glaubt an seine Unschuld. Und sie sagt, ich kann nichts, sie hat Interview damals gesagt, ich kann nichts dran ändern, wie die Welt ihn sieht. Die Menschen kennen ihn nicht so, wie ich ihn kenne. Komplett wahnhaft. Shit, yeah. Ihre eigene Familie sagt sie von ihr los, sogar die eigene Zwillingsschwester will nichts mehr mit ihr zu tun haben seitdem. Und ich muss auch sagen, ey, Brudi, bin ich auch raus, wenn dich in Richard Ramirez verliebst und den heiraten willst. Da auch ja die Frage, was machst du da? Stell mal vor, dein Bruder, deine Schwester kommt dir mit sowas.
Weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt.
Weg. Tschüss, musst du gehen.
Also grenzt ja auch an Realitätsverlust, ne?
Komplett, Mann. Und jetzt erfährt sie 2009 von dem Mord an der 9-jährigen Mai Leung und den DNA-Beweisen. Ab dann bricht sie den Kontakt zu Ramirez ab.
Na, da ist ja der Groschen wirklich früh gefallen.
Früh gefallen. Wenigstens können wir uns nicht einfach darauf einigen, dass wir Leute, die Kinder etwas tun, alle nicht sexy finden. So. Ich meine, das Hybristophilie werden wir nicht, aber können wir? Naja. Ich wollte nochmal echt ganz klar sagen, hätte ich ihn im Knast gesehen, er hätte mir nicht in die Augen geschaut, ich weiß es so. Ich weiß es. Ich kenne diese Art von Tätern so. Stellt ihn nicht cool dar. Stellt ihn bitte nicht. Ja, der ist kein Held.
Holt euch keine Kaffeetasse.
Holt euch keine Kaffeetasse mit seinem scheiß Bild drauf. Das ist auch ein Schlag ins Gesicht jedes Opfers, jedes Angehörigen von Opfern, irgendwie diesen Typen zu feiern. Die nächsten Jahre sitzt er im Todestrakt, erwartet seine Hinrichtung. Er gibt immer wieder neue Einsprüche. Aufschub, Aufschub, Einspruch, immer wieder weiter. Und so kommt es, dass Richard Ramirez, der berüchtigte Fliegengittertür-Eindringling, im Alter von 53 Jahren an Leberversagen stirbt. Insgesamt war er 24 Jahre im Knast. Ich meine, hatte Blutkrebs und natürlich Hepatitis C so. Aber in dem Alter schon so verkrebst zu sein, ich glaube, vielleicht haben die Atombombentests doch noch irgendwie so den Kreis geschlossen. Und das ist das Ende. What a ride.
Wahnsinn. Ich bin echt auch ein bisschen schockiert über diese ganzen Groupies.
Diese Briefe, guck dir das an. Googelt,
unerklärlich.
Googelt Richard Ramirez Groupies. Diese Bilder von den Gerichtsverhandlungen, wie die den angucken.
Ich will auch niemanden immer so so beleidigen oder so, ne? Aber das ist für mich auch, ja, wie du am Anfang schon sagtest, nicht nachvollziehbar.
Fickt euch, wenn ihr Leute unterstützt, die Kinder umbringen. So.
Ja, auch, ich sag's, auch einen Mann, der irgendwie, keine Ahnung, selbst wenn der 13 Frauen
umgebracht hat, auch dann. Auch kacke. Trotzdem, spätestens da müssen wir mal anfangen. Alter, du kannst nicht. Ach, keine Ahnung. Ja, was soll man sagen? Du hast recht. Nein. Ja, fuck, man, schreib doch solchen Leuten nicht wirklich. Und, mir wird dann oft vorgeworfen, ja, aber du bist doch selber ein Verbrecher gewesen. Ich könnte an die Decke gehen. Wirklich? So dann, ja, aber du bist doch nichts Besseres. So nur, aber es gibt, also, wenn du den Unterschied nicht siehst zwischen irgendwie, ich schläger mich mit Männern und verkaufe Drogen.
Aber wenn ich das kurz sagen darf, also auch deinem früheren Ich hätte ich abgeraten, dir zu schreiben. Serious, ja, like, voll. Also serious, also ja. Warum sollte man einem Typen, der Drogen vertickt oder whatever. Und
scheiße, auch zu seiner Ex-Freundin war, so toll war ich auch nicht, eben.
Ja, also all diese Sachen, die du gerade aufgezählt hast vorher, also auch dann sollte man dir nicht schreiben.
Aber ich verstehe das, du willst ja, natürlich, weißt du, gerade so christlicher Glaube sagt ja auch so, die am weitesten gefallen sind, sind eigentlich die am ehesten unseren Support brauchen, so auf die Art, weißt du? Es ist echt scheiße, weil, ne, das hinterlässt dich so ratlos. Ich habe keine Conclusion. Ich weiß, dass ich Richard Ramirez extrem ablehne, weil ich halt weiß, wie er das gemacht hat und wie er das gespielt hat und wie er selbstbewusster wurde vor Gericht und im Knast. Und ich finde es schrecklich. Und das wurde ja durch die Briefe dieser Leute halt. Und
das finde ich eigentlich das Perfideste an der Sache, dass er das erste Mal Liebe erfahren hat, weil er Menschen umgebracht hat. Das ist doch einfach krank. Ja. Also gesellschaftlich krank.
Ja, ist total krank.
Und dass er gehypt wird.
Hype draus
gemacht. Dass er gehypt wird, weil er Menschen umgebracht hat. Ja. Seriously? Und es gibt Dokus. Also eigentlich, ich verstehe das zwar irgendwie und auch wir reden darüber, aber trotzdem, eigentlich ist es auch weird.
Deswegen habe ich versucht, ihn als den verdammten Loser darzustellen, der er war. Ich hoffe, das ist mir gelungen so, weil wir reden ja auch drüber. Ich meine, wir verdienen unser Geld tatsächlich auch mit der Berichterstattung darüber. Nur die Mechanismen sind mittlerweile klar. Wenn ich ihn in einem Schwarz-Weiß-Bild mit einer dramatischen Musik hinlege, dann ist er fascinating. So, wir haben heute seziert und ich hoffe, Gesamtbild gegeben.
Nächstes Mal wird es nicht so ekelhaft, ne?
Nächstes Mal wird es nicht so ekelhaft.
Da geht es, das weiß ich schon, mehr weiß ich nicht, um ein Pärchen, das draußen gemeinsam Verbrechen begangen hat.
Ja, ist auch hart, aber das ist nicht mehr Richard Ramirez, Mann. Gott sei Dank sind wir den los, ey. Möge er in Unfrieden ruhen. Ich bin nachtragend.
Es war trotzdem sehr schön mit
dir. Hattest du trotzdem? Ja. Hast du das Gefühl, dass du was Neues irgendwie mitgenommen hast?
Voll, ja. Total viel. Ja, aber auch etwas verstörende Sachen. Sehr viel verstörende Sachen. Muss ich ehrlich sein.
Gut. Leute, schreibt uns, wie ihr es fandet. Erste Zweiteiler.
Ja, das würde mich auch sehr interessieren. Genau. Und abonniert den Channel.
Liebe im Knast, Alter. Schon die dritte Folge so gruselig. Also, tschüssi jetzt.
Ciao.
Das war Pollux, Liebe im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamin. Mehr Infos zu Maximilian Pollux findet ihr auf Sichtweisen e.V. Pollux, Liebe im Knast. Ein Podcast von Podimo, produziert von Auf die Ohren.